Weihnachten, das ist ein Fest, mit dem können viele was anfangen, zu dem sie auch in die Kirche gehen. Ostern schon sehr viel weniger. Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes können schon viele gar nichts mehr anfangen. Umso mehr freue ich mich, dass Sie sich heute aufgemacht haben an diesem sonnigen Pfingstmontagmorgen und hierher gekommen sind und sich beschenken lassen wollen von unserem Herrn. Ganz besonders freue ich mich, dass unser Bruder Hanna Josua, Pfarrer der Evangelischen Landeskirche und Leiter der Evangelischen Ausländerseelsorge e.V., uns heute das Wort auslegen will. Mit Hanna Josua verbindet mich schon eine langjährige Freundschaft. Umso mehr freue ich mich heute auf eine deutschsprachige Predigt. Und ich möchte uns das Wort aus Sacharja 4, Vers 6 zusprechen. Es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Komm, Heiliger Geist, wir singen von Lied 125, Vers 1 und 2. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du hast uns gerufen, dir zu folgen und hast uns mit allem ausgestattet, was Not tut. Du hast uns den Tröster geschickt, dass wir deinen Willen kennen. Wir sind heute vor dir gekommen mit viel Sorgen und Nöten, was uns umtreibt. Herr, wir legen es vor dir, weil wir können es nicht bewältigen. Aber du hast uns zugesagt, dass wir alles vor dir ablegen dürfen. Und so mache uns jetzt frei, öffne uns Herz und Ohren für dein Wort, was du uns heute sagen willst. Wir beten weiter in der Stille. Gieß aus uns deinen Heiligen Geist. Wir singen gemeinsam von dem Lied 135, 1 und 3.
Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, freie Fahrt für freie Menschen. Weg mit Schlagbäumen und Grenzkontrollen. Grenzloser Grenzverkehr. Das Schengener Abkommen macht's möglich. Keine lästigen Wartezeit mehr auf dem Weg in den Skiurlaub, keine nervenden Kinder auf dem Rücksitz. Grenzen aufzuheben bringt grenzenlose Freiheit. Alle sollten glücklich damit sein. Sie sind's aber nicht. Warum bloß? Kaum landen in Italien ein paar rostige Schiffe jenseits ihres Verfalldatums, da sieht die grenzenlose Freiheit schon wieder anders aus. Freiheit für uns? Ja. Freiheit für andere Menschen? Bitte nicht. Sinn und Unsinn von Grenzen. Von Natur aus rebellieren wir gegen Grenzen. Sie schränken unsere freie Entfaltung ein. Kinder im Trotzalter und in der Pubertät müssen um ihre Entwicklungswillen gegen Grenzen rebellieren. Grenzen schützen auch. Schützen vor Gefahren, schrankenlosem Egoismus, schützen das Recht des Anderen. Grenzen sind notwendig, wenn sie an der richtigen Stelle stehen. Grenzen können tödlich sein, wenn sie an der falschen Stelle stehen. Für manchen Flüchtling erweist sich die Grenze oder die geschlossene Ausgrenze der Staaten des Schengener Abkommens als tödlich. Wenn er zurückgeschickt wird, so ist einer Grenze als solche nicht gleich anzusehen, ob sie positiv oder negativ ist. Es kommt darauf an, wer sie gesetzt hat und zu welchem Zweck. Neben den politischen und geografischen gibt es auch kulturelle, gesellschaftliche und religiöse Grenzen. Grenzen von Gott gesetzt und Grenzen von Menschen gesetzt. Und manche davon gilt es zu überwinden. Ich möchte mit Ihnen darum einen Text auslegen aus der Apostelgeschichte 10. Apostelgeschichte 10, die Verse 24 bis 33, um diese Grenzen genauer unter die Lupe zu nehmen. Am nächsten Tage aber kam Petrus herein nach Caesarea. Cornelius aber erwartete sie und hatte seine Verwandten und seine nächsten Freunde zusammengerufen. Als es aber geschah, dass Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen, fiel zu seinen Füßen nieder und erwies ihm eine Huldigung. Aber Petrus hob ihn auf und sagte: Steh auf, auch ich bin nur ein Mensch. Und indem er sich mit ihm unterhielt, ging er hinein und findet viele zusammengekommen und sprach zu ihnen: Ihr selbst wisst, wie unerlaubt es ist für einen jüdischen Mann, sich einem Andersstämmigen anzuschließen oder bei ihm einzukehren. Und mir zeigte Gott, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Darum bin ich auch ohne Widerspruch gekommen, als ich geholt wurde. Ich frage nun, aus welchem Grunde ließet ihr mich holen? Und Cornelius sprach: Vor 4 Tagen, um diese Stunde war ich um die 9. Stunde im Gebet in meinem Hause, und siehe, ein Mann stand vor mir in leuchtendem Gewand und sagte: Cornelius, erhört wurde dein Gebet und deiner Wohltaten wurde gedacht vor Gott. Schicke nun nach Joppe und schicke her Simon, der zu benannt wird Petrus. Er ist zu Gast im Hause Simons des Gerbers am Meer. Sofort nun habe ich zu dir geschickt, und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Jetzt nun sind wir alle hier vor Gott zu hören, alles, was dir aufgetragen ist von dem Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, Grenzen von Menschen gesetzt. Die Begebenheit um Petrus und Cornelius spielt in Caesarea, der Kaiserstadt am Mittelmeer. Herodes der Große hatte sie etwa 25 vor Christus zu einer prächtigen Stadt ausgebaut und sie Kaiser Augustus zu Ehren, Caesarea ist gleich ja Kaiserstadt, genannt. Der König der Juden widmet eine Stadt dem Kaiser der heidnischen römischen Besatzungsmacht. Tat er das aus Überzeugung, aus Loyalität, aus politischen Zwängen? Sah es in ihm selbst so zwiespältig aus, hier die Zugehörigkeit zum jüdischen Volk und der Gott, dem Gott, der keine anderen Götter neben sich duldet? Da die der Reverenz vor dem römischen Gottkaiser um des eigenen politischen Überlebens willen? Die Zeit Jesu war keine eindeutige Zeit. Hier die Auserwählten Gottes, dort die Heiden, die Ausgeschlossenen. Es gab Grenzüberschreitungen, eigenmächtig aus opportunistischen Gründen Zweideutigkeiten. Dabei denke ich, in unserer jetzigen Zeit an die vielen Kreise, die sich einsetzen für den Ausbau der islamischen Infrastruktur in Deutschland. Kirchlichen Kreise, die sich einsetzen für Moscheebau, und nicht zuletzt ist die Diskussion um die Sindelfinger-Moschee, die angeblich gebaut werden soll, mit Daimler-Benz-Geldern oder Unterstützung. Oder ich denke an die Pforzheimer Moschee, die etwa vor 6 Jahren gebaut wurde und den Namen Al-Fatih-Moschee trägt, zu Ehren von Muhammad Al-Fatih, Mehmed II., der hatte im Jahre 1453 Konstantinopel, das Zentrum der oströmischen Christenheit, das heutige Istanbul, erobert. Die evangelischen und die katholischen Kirchen von Pforzheim haben sich nicht nur bei der Stadt für die Errichtung dieser Moschee mit Minarett eingesetzt, sondern zur Einweihung als Zeichen ihrer Toleranz auch einen riesigen Kronleuchter gestiftet. Zweideutigkeiten im Zeichen von Pluralismus und Toleranz. Dagegen eine klare Eindeutigkeit bei der jüdischen Geistlichkeit. Wer fromm und gottesfürchtig sein will unter den Juden, grenzt sich ab, innerlich und äußerlich, strenge Gesetze zur Aufrechterhaltung der rituellen jüdischen Reinheit sind zu befolgen. Eines der Kernstücke ist die strikte Abgrenzung von allem Heidnischen. Kein Kontakt mit Heiden, keine Berührungsmöglichkeiten, schon gar keine Vermischung mit Heiden. Selbst das Gebet wird ungültig, wenn auf dem Weg zur Synagoge der Schatten eines Ungläubigen auf ihn fällt. Der Zwang zur Reinigung wird zwanghaft. Das Verbot der Vermischung mit Ungläubigen war ursprünglich als Schutz gedacht, als Grenzziehung vor dem gefährlichen, abgleitenden Heidentum und Götzendienst. Doch der jüdische Klerus hatte eine Todesgrenze daraus gemacht, indem die Reinheitsgesetze immer mehr auf die Spitze getrieben wurden, ging der Zweck der Grenze, der Schutz des Volkes Gottes, verloren. Es wurde nun zur Verdammung all derer, die außerhalb dieser Grenze standen. Nicht Juden waren Heiden, Ungläubige wurden als Hunde bezeichnet, keine Spur mehr vom Volk, das Licht für die Heidenvölker. Gedacht war zum Segen für alle Völker. Der Schutz wird zum eisernen Vorhang, zur undurchlässigen und undurchdringlichen Mauer, durch die kein Schimmer des göttlichen Lichtes mehr fallen kann. Kein Segen geht mehr aus von diesem Volk. Die krampfhafte Bewahrung der eigenen vermeintlichen Rechtschaffenheit schlägt um in Verdammung all derer, die draußen stehen. Und wir als Christen, die die Befreiung durch Jesus, durch das Evangelium erlebt haben, sollten wir frei sein von jeder selbstgerechten Ausgrenzung? Wir könnten mit Petrus sagen, mir zeigte Gott, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Das Licht und der Segen sollten also frei fließen können. Aber tun sie das? Religiöse und rituelle Ausgrenzung kommt heute nur noch in Sekten vor. Und doch wird bei uns ausgegrenzt, und zwar nicht zu knapp. Heute geschieht Grenzziehung auf gesellschaftlicher Ebene. Arbeitsverbot für Flüchtlinge, kurzfristige Duldungen über einen langfristigen Zeitraum hinweg, was einem Arbeitsverbot gleichkommt, dann kein besserer Aufenthaltsstatus, weil einer nicht arbeitet, Sammellager mit Stacheldraht, die Kontaktaufnahme und Integration verhindern, führt zu Ghettoisierung. Graben wird tiefer und breiter, unüberwindliche Grenzen durch Politik gezogen. Wer versucht, sie zu überwinden, und zwar von beiden Seiten her, stürzt unweigerlich in diesen Graben. Und nun erleben wir das scheinbar Paradoxe. Durch unsere Gesetzgebung und unser Verhalten grenzen wir die Fremden in unserem Land aus, drängen sie zurück, und tatsächlich, sie weichen zurück und flüchten sich in ihre Fremdheit, weil sie unter Deutschen nicht heimisch werden können, manchmal auch nicht wollen. Suchen sie Zuflucht unter ihresgleichen, weil sie in unserer Gesellschaft und in unseren Gemeinden keine wirkliche Zuflucht finden können, manchmal auch nicht wollen. Suchen sie Zuflucht in ihrer ihnen vertrauten Werten, in ihrer Religion. Und so kommt es, dass viele Muslime ihre Religion hier strenger und betonter leben als in der Heimat, dass hier Türkinnen Kopftuch tragen, die das in der Türkei nie taten, weniger aus Fanatismus als vielmehr, um sich selbst eine Identität, eine Heimat zu geben. Wir sollten so provokante Dinge wie das Kopftuch oder das Fasten im Ramadan wirklich einmal unter diesem Aspekt sehen. Der Sehnsucht nach innerer Geborgenheit, und nach einer geistlichen Heimat. Können wir einen Ausweg aus dieser Heimatlosigkeit anbieten? Sehen wir uns diesen Cornelius mal an. Er trägt einen römischen Namen, hat die Verantwortung für 100 Soldaten, die in dieser Stadt stationiert sind. Er war ein Mann voller Sehnsucht, den die Religiosität und Philosophie seiner Zeit unbefriedigt ließ, der vom Gottesglauben und der Ethik Israels angezogen war. Er wollte sich diesem Glauben zuwenden. Er gestaltete sein Leben bereits nach den Regeln der jüdischen Frömmigkeit, gab Almosen und hielt die Gebetszeiten ein. Und doch stieß er an die Grenzen des jüdischen Exklusivismus. Er galt zwar als Proselyt, also ein Konvertit zum Judentum, wurde deshalb gottesfürchtig genannt, aber der letzte Schritt wurde ihm verweigert. Als Sohn einer nicht-jüdischen Mutter, als Unbeschnittener, wurde er nicht in die jüdische Gemeinschaft aufgenommen. Er musste sich mit äußerlichen Frömmigkeitsübungen zufrieden geben, durfte aber nicht die Synagoge betreten und nicht am jüdischen Gottesdienst teilnehmen. Er durfte die Tora weder in die Hand nehmen noch darin lesen. Menschliche Grenzziehung, ungöttliche Grenzziehung, eine Grenze, die zum Ausschluss von Menschen mit Sehnsucht nach Gott führt, ist eine ungöttliche Grenze. Und die muss überschritten werden, überwunden werden. Denn Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Da darf es keine Grenze geben, die Menschen davon ausschließt. Menschen neigen dazu, Grenzen zu ziehen. Menschliche Grenzen, auch menschliche Grenzen im Namen der Religion. Doch von Gott geht die Initiative zur Grenzüberschreitung aus. Mein zweiter Punkt ist: Grenzen von Gott überwunden. Grenzen von Gott überwunden. Liebe Gemeinde, es ist nicht Gottes Wille, dass die Rettung exklusiv von einer Minderheit gepachtet wird. Gott denkt universal und dabei sind ihm ziemlich oft menschliche Grenzen im Wege. Deshalb ergreift er die Initiative und offenbart sich dem Petrus und dem Cornelius, jedem von beiden unabhängig voneinander, und lässt dann den Faden zusammenlaufen. Als Cornelius während der üblichen Gebetszeit wie gewohnt betet, erscheint ihm ein Engel. Die überraschende Botschaft: Gott sieht und akzeptiert die Sehnsucht dieses Menschen, die sich in der Gebetspraxis und in guten Werken manifestiert. Gott knüpft da an. Gott holt Cornelius ab durch die Botschaft des Engels und führt ihn weiter, indem er ihn an Petrus weist. Wohlgemerkt, die guten Werke, der religiöse Eifer ist ein Anknüpfungspunkt. Er ist noch nicht die Erfüllung, noch nicht die Rettung, noch nicht Heil für den Cornelius. Er muss einmünden in das Hören der christlichen Botschaft von der Rettung durch Jesus Christus. Da erst, im Hören und Glauben, kommt es zum eigentlichen Heil. Wenn Muslime ihre Gebetszeiten einhalten, fasten, Almosen geben, sollten wir das als die Sehnsucht ihres Herzens nach Gott verstehen. Ein Eifer für Gott, aber noch ungerichtet und ohne die Erfüllung und Besiegelung durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Im Koran sind viele Hinweise auf Jesus zu finden. Manche Muslime folgen dieser Spur und treffen dann auf einen Petrus, auf Christen, die ihnen das Evangelium von der Rettung in Jesus Christus verkündigen. Auf der anderen Seite Petrus, aufgewachsen in jüdischen Wertvorstellungen, mit einem tiefen Abscheu gegen alles Außerjüdische, Heidnische, er hält das bis jetzt für Gott gewollt Gott gefällig, aber Gott überschreitet diese Grenze, die undurchlässig geworden ist für den Petrus. Und auch für die Menschen von außerhalb. Er zeigt ihm in einer Vision von den reinen und unreinen Tieren, dass diese Unterscheidung nicht mehr gelten darf nach Pfingsten. Um der Menschen willen, zu deren Heil Jesus gestorben und auferstanden ist. Und Petrus reagiert auf die Vision. Er hört die Botschaft und tut das Unerhörte. Durch sein Handeln gehorcht er der Zumutung Gottes. Am nächsten Tag heißt es dann, aber kam Petrus herein nach Caesarea. Wer Gottes Wort hört, der kann kein unberührter Zuschauer bleiben. Er kann sich vertrauensvoll auf den Ruf Gottes einlassen und menschliche Grenzen überwinden. Und dann erlebt er, dass Gott schon zweigleisig gefahren ist und Cornelius ihn bereits erwartet. Wege Gottes, die zusammenführen. Cornelius erwartet ihn und hat auch seine Verwandten und seine nächsten Freunde zusammengerufen. Und wie ist es heute? Nicht selten komme ich in arabische oder in türkische Häuser und finde Großfamilien. Häufig sitzen sie beieinander bei einem solchen Besuch. Alle schauen und hören gespannt und neugierig zu, mit welchen Neuigkeiten ihr Gast und die Türschwelle überschritten hat. Hier liegen grenzenlose Möglichkeiten. Wir machen uns oft unnötige Sorgen und überlegen uns tausend Sachen, wie schwer es sein wird, wenn ich den Schritt tue und dorthin gehe. Der lebendige Jesus Christus ist schon vorausgegangen. Er ebnet mir den Weg und die Herzen. Vielleicht tat er das durch ein Traktat, einen Arbeitskollegen, eine Fernsehsendung anlässlich eines Festes, christlichen Festes, einen Zettel aus dem Abreißkalender und viel mehr. Ich muss nicht ständig in der Angst leben, jeder Muslim, dem ich begegne, sei ein Erzfundi. Vielleicht während der Fastenzeit im Monat Ramadan wurde er angesprochen. Gewöhnlicherweise innerhalb der 30 Tage, in denen das Fasten praktiziert wird, muss der ganze Koran gelesen werden. Er kommt auf Koranverse, die über Jesus gelesen werden und berichten, die ansonsten keinen anderen Propheten loben und würdigen wie Jesus. Vielleicht ist das ein Anknüpfungspunkt. Wieso pflegen wir die Angst vor Muslimen eigentlich an dieser Stelle? Cornelius war von Gott vorbereitet. Sein Herz war weich. Es war empfänglich fürs Wort und den Mann Gottes. Da heißt es, als es aber geschah, dass Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen, fiel zu seinen Füßen nieder und erwies ihm seine Huldigung. Liebe Gemeinde, manchmal tun wir das Umgekehrte. Wir fallen nieder vor anderen Menschen, vor ihren Ideologien, vor ihren Glaubensweisen, Wir fallen nieder auf unsere Knien als lebendige Christen. Cornelius fiel ihm nicht um den Hals und küsste ihn, wie die Araber und die Türken es tun, wenn sie sich begegnen. Cornelius sieht in ihm einen Gesandten Gottes. Was er nicht weiß, das soll Petrus ihm nun sagen. Jetzt, nun sind wir alle hier vor Gott zu hören, alles, was dir aufgetragen ist von deinem Herrn. Wir erinnern uns dabei an die Magier, die anhand von natürlichen Phänomenen versucht hatten, den mächtigen König der Juden zu huldigen. Die Natur führte die Magier nach Jerusalem. Ab jenem Ort werden sie nur noch vom Wort Gottes, von der Bibel geführt und geleitet, sonst von keinem anderen Buch. Es muss dann zur Anbetung Jesu Christi kommen. Offene Türen, liebe Gemeinde, offene Herzen. Das Wort Gottes hat ungehinderten Zugang. Es kann gehört und geglaubt werden. Viele Christen haben Angst vor Muslimen. Sie empfinden sie nur als Bedrohung, als Gefahr. Aus dieser Haltung heraus können sie nur in Panik reagieren, mit menschlicher Grenzziehung, mit Verboten, mit Ausgrenzung, wie auch Juden Israels den heidnischen Römern gegenüber. Aber unter diesen Römern gab es den Cornelius. Die religiösen Gesetze schützten zwar die Juden vor mancherlei Gefahren und Synkretismus, aber sie schlossen auch definitiv einen wie Cornelius aus und machten es ihm unmöglich, voll in das Volk Gottes aufgenommen zu werden. Und um dieses Cornelius willen ist diese Grenze ungöttliche Grenze. Muslime sind Menschen mit Sehnsucht nach Gott. Manche von ihnen leben innerhalb ihrer eigenen Grenzen, die sie schützen und vor der deutschen Gesellschaft und den Christen abschnitten. Viele werden durch die Umstände gezwungen, sich immer stärker dorthin zurückzuziehen. Aber manche von ihnen hat die Sehnsucht offen gemacht, empfänglich für das Wort von der Rettung in Jesus Christus. Es kommt entscheidend darauf an, dass wir zunächst unsere eigene Einstellung ändern, dass wir Angst und Misstrauen ablegen, dass wir uns in den umfassenden, universalen Heilswillen Gottes hineinnehmen lassen und unsere eigenen Grenzen überschreiten, indem wir es Petrus nachsagen: Mir zeigte Gott keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Cornelius, liebe Gemeinde, ist kein Einzelfall. Er steht für die vielen Menschen außerhalb der Grenzen unserer Gesellschaft, nicht nur Muslime, sondern alle Menschen, die an den Rand dieser Gesellschaft gedrückt werden. Die Sehnsucht haben nach Gott, die vorbereitet sind von Gott und für Gott. Liebe Gemeinde, bis zu diesem Zeitpunkt gab es noch keinen Heiligen Geist. Erst durchs Wort und durch die Handauflegung, durch die Predigt von dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn finden Sie die Rettung. Finden Sie die Ausgießung des Heiligen Geistes. Werden lebendig, werden erfüllt vom Heiligen Geist. Werden die Feinde zu Freunden, die Fremden zu Brüdern am Leib Jesu Christi. Jeder Cornelius braucht einen Petrus. Wo sind die Petrus heute? Findet jeder heutige Cornelius seinen Petrus? Vielleicht will Gott Sie persönlich zu einem Petrus machen, für einen Cornelius, der gerne ein Gotteskind werden möchte. Darum hören Sie auf die Stimme Gottes. Werden Sie ein Petrus. Cornelius wartet auf Sie. Amen. Wir wollen uns erheben und beten. Vom ganzen Herzen wollen wir danken, lieber Herr Jesus Christus, dass du Zeugen in die Welt gestellt hast, die deinen Namen verherrlichen und dein Heil den Menschen verkündigen. Wir danken dir für diesen Tag, den du uns geschenkt hast, den Tag, an dem du mit deinem Heiligen Geist Menschen lebendig gemacht hast und ausgesandt hast in die Welt, um dir zu dienen. Wir bitten dich, mach du uns tüchtig, diesen Dienst effektiv und mit einem freudigen Herz zu erfüllen, damit dein Wille geschehen kann. Wir bitten dich für diese Gemeinde, dass du sie segnest und Licht in dieser Stadt zu machen, von der aus dein Licht ausstrahlt über alle Dächer, in alle Häuser, in die Herzen der Menschen. Wir bitten dich für diejenigen, die heute diesen Gottesdienst nicht erleben konnten, aus welchen Gründen auch immer. Sei du ihnen nahe, segne du sie. Wir denken an die Schwachen und die Kranken, die verhindert waren. Wir denken an die Geplagten und an die Angefochtenen, leiblich und geistlich. Du Heiliger Geist, du bist der Tröster, der diese Menschen tröstet. Wir denken an die Politiker und Verantwortlichen im Land und im Bund, dass du ihnen Weisheit schenkst, angemessen in Verantwortung dieses Land zu regieren. Wir bitten dich für die weltweite Christenheit, vor allem die Menschen, die heute um deines Namens willen leiden, weltweit, dass du sie tröstest. Heiliger Geist, du bist gekommen in diese Welt und du bist ausgegossen in die Herzen der Christen, damit sie Trost finden, damit du sie dran erinnerst, dass wir einen festen Grund haben in Jesus Christus, der für uns gestorben ist und unserer Gerechtigkeitswillen auferstanden von den Toten. Sei du den angefochtenen Menschen nahe und segne du sie in Gefängnissen, in Häusern, wo immer sie sind. Wir danken dir, dass du uns hörst und erhörst, wenn unsere Gebete aufsteigen zu dir, wie du sie uns gelehrt hast, in dem goldenen Gebet, das wir jeden Tag neu im Vertrauen beten dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen miteinander aus dem Lied 133 die Strophen 5, 6 und 8.
Es ist der Gemeinde noch Folgendes bekannt zu geben. Die evangelische Ausländerseelsorge finanziert sich fast ausschließlich aus Spenden. Sie ist in Württemberg und darüber hinaus in der Missionierung von Moslems, Beratung in Asylfragen, bei Ehen unterschiedlicher Religion oder Kultur und in der Evangelisation tätig. Jeden Sonntag findet ein arabischer evangelischer Gottesdienst im Gemeindezentrum der Stiftskirche um 15 Uhr statt. Herzliche Einladung dazu. Pfarrer Josua ist nicht von der evangelischen Landeskirche angestellt, sondern von der evangelischen Ausländerseelsorge e.V. Unser heutiges Opfer wollen wir für diesen Dienst geben. Am 14. Juni findet das Sommerfest der Kinderkirche im Dobelgarten statt. Gleich nach dem Kindergottesdienst gehen die Kinder in den Dobelgarten und die Kinder vom zweiten Kindergottesdienst gehen dann um 11.45 Uhr in den Dobelgarten. Die Eltern sind herzlich zum Dabeisein und Mitmachen eingeladen. Jeder bringt sich etwas zum Grillen mit, für Getränke ist gesorgt. Hinten liegen einige Schriften aus, hier von der evangelischen Ausländerseelsorge. Bedienen Sie sich bitte, da können Sie noch ein bisschen mehr drüber erfahren. Ihre ganz besondere Fürbitte benötigen die Christen in Pakistan, die einer unvergleichlichen Verfolgung ausgesetzt sind. Pfarrer Joshua hat die aktuellen Ereignisse in Pakistan, von der auch Thekla und Hans-Martin Kilgus betroffen sind, in der Schrift Islam Fokus zusammengestellt, die Sie auch hinten auf der Ablage finden. Bitte bedienen Sie sich. Und nun will der Herr jeden Einzelnen von uns segnen.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr wende sein Angesicht euch zu und schenke euch seinen Frieden.